Es fordert schon heraus, die Berichte von Weihnachten wirklich für bare Münze, sagt man in Deutschland, für bare Münze zu nehmen. Zumindest dann, wenn in der Schule, im Berufsalltag oder man mit den Nachbarn ins Gespräch über diese Berichte kommt. Sind das nicht eher Legenden, die zu uns gehören, zu unserer Kultur gehören und da einen gewissen Schutzstatus in sich haben? Wie ist das mit den Weihnachtsgeschichten rund um Weihnachten? Ich glaube auch, dass heute Morgen Personen hier sitzen, die hinter dem einen oder anderen der biblischen Berichte innerlichen Fragezeichen machen. Nicht, das sagt man nicht so, aber sich doch innerlich fragen, ist das wirklich so? Ist das wirklich so gewesen? Zumindest dann, wenn man den romantischen Beschreibungen von der Weihnachtsgeschichte, die wir ganz schnell ja darüber legen, in unseren Vorstellungen, mal versucht zur Seite zu räumen und man sie im Detail betrachtet. Ich möchte uns heute Morgen mal mitnehmen in einen solchen vorweihnachtlichen Bericht aus dem Matthäusevangelium, der solche Herausforderungen auch beinhaltet. Matthäusevangelium Kapitel 1. Da heißt es in Vers 18 und 19, dies ist die Geschichte der Geburt Jesu Christi. Überschrift. Jetzt geht es los. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Aber noch bevor die beiden geheiratet und Verkehr miteinander gehabt hatten, erwartete Maria ein Kind. Sie war durch den Heiligen Geist schwanger geworden. Josef, ihr Verlobter, war ein Mann mit aufrechter Gesinnung. Er nahm sich vor, die Verlobung aufzulösen. Er wollte es jedoch heimlich tun, um Maria nicht bloßzustellen. Eine schwangere Jungfrau. Eine schwangere Jungfrau. Und dann auch noch, die ist verlobt und die wird vom Heiligen Geist geschwängert. Lieber Matthäus, also konfrontativer hättest du das Evangelium nicht beginnen können. Wenn es noch irgendeinen Beweis bedurft hätte, dass das Legendengeschichten sich um die Geburt Jesu herum ranken, lieber Matthäus, mit den Sätzen hast du sie geliefert, oder? Früher mag man ja, aber heute? Heute weiß doch jeder, wie menschliches Leben entsteht. Und jeder vernünftig denkende Mensch kann doch eins und eins zusammenzählen. Irgendwo hat es einen Täter Tä gegeben und jetzt ist das Ergebnis im Kommen. Fragen Sie mal Ihren Nachbarn. Der wird das doch sagen, oder? Bevor du jetzt dich innerlich irgendwie verabschiedest und fragst, was macht der Lothar denn? Sag dir mal, lass dir eins gesagt sein, auch Josef konnte eins und eins zusammenzählen. Und was hier im Matthäusevangelium in den Versen 18 und 19 beschrieben steht, das war für den Mann eine Katastrophe. Eine Katastrophe, denn er wusste etwas mehr und sicher als andere, er war nicht der Vater. Und wenn man es genau nimmt, war es auch für Maria eine Katastrophe. Ich will das mal versuchen zu erklären. Im Judentum traten die Mädchen in aller Regel mit 12 bis 12,5 Jahren in die Verlobung ein. Haben wir hier ein Mädchen mit 12 Jahren? Warum nicht? Die sind noch im Kindergottesdienst, ne? Ja? Bei den Juden war das so. Da gab es einen ganz hohen gesellschaftlichen Druck. Mädchen in dem Alter, die waren unter die Haube zu bringen. Oftmals auch schon bevor sie 12 wurden. Und mit 12,5 durften sie sogar alleine entscheiden, aber jetzt muss es auch geschehen. Die Männer waren ein bisschen älter, 18 und ein bisschen drüber. Und die Verlobung selbst, Maria wird ja beschrieben hier als Verlobte, die Verlobung selbst, das war ein öffentlich-rechtlicher Akt unter Zeugen. Und dem ging ein Ehevertrag voraus. Die Väter schlossen einen Ehevertrag, da wurde also ausgehandelt, Geld und Utensilien oder wie auch immer. Und während dieser Verlobungszeit blieb das Mädchen im elterlichen Hause. Sie durfte quasi nirgendwo alleine mit dem Bräutigam sich aufhalten. Sexuelle Enthaltsamkeit war im Judentum ganz hoch geachtet. Und wenn dann so ein verlobtes Teenager-Mädchen schwanger war, hatte das rechtlich dramatische Konsequenzen. Für das Paar, es gab ja schon einen Ehevertrag, für das Paar galt nämlich das Gesetz im Judentum, das Gesetz der Verheirateten. Das heißt, der Bräutigam, Josef hier, der hatte seine Verlobte unverzüglich in sein Haus aufzunehmen. Das war auch so ein Akt, man hat die dann geholt in das eigene Haus oder in das elterliche Haus. Und das war die Hochzeitszeremonie, an die sich dann die Feier anschloss. Für jeden sichtbar. Und also der Bräutigam hatte das unverzüglich dann zu tun, um diesen Beischlaf sozusagen irgendwie geordnet einzufangen. Aber hatte Josef als Bräutigam allerdings nicht mit der Verlobten Maria, seiner Verlobten Maria, auch geschlafen, dann gab es nur zwei Möglichkeiten. Die eine war, beim Gerichtshof die Bestrafung der Maria zu beantragen. Das war richtig ein Akt. Die Bestrafung zu beantragen am Gerichtshof. Und dies endete, wenn es gut ging, mit einer öffentlichen Beschämung, die das Mädchen ihr Lebtag nicht vergessen hat. So als ob sie jetzt hier sich ausziehen müsste und nackt durchlaufen müsste. So eine öffentliche Beschämung. Wenn es schlecht lief, dann wurde sie gesteinigt. Das war die Situation. Oder die zweite Option? Der Josef könnte so einen Scheidebrief ausstellen. Also das galt ja gesetzlich als wie verheiratet. Einen Scheidebrief ausstellen, die Scheidung schreiben und damit die Verlobung auflösen. Das hätte er Maria unterschieben können. Und so hätte Maria die Möglichkeit gehabt, dann den Mann zu heiraten, mit dem sie das Kind gezeugt hätte. Und diesen Weg, den dachte Josef, so wird es hier beschrieben, den wollte er gehen. Ich glaube, wenn ich das so umschreibe, da gehört nicht viel Fantasie dazu, zu verstehen, dass Josef sich in einer äußerst bedrängten Situation befand, oder? Marias Ausführung, wie diese Schwangerschaft dann zustande gekommen ist, die klang doch alles andere als glaubhaft. Merken wir, so viel anders als für uns heute war das damals auch nicht. Eine schwangere Jungfrau? Das ist doch nicht glaubhaft. Und wer so etwas behauptet, von dem hält man doch lieber etwas Abstand. Der eine macht das verbal offensichtlich, ein anderer versucht irgendwie einen geschmeidigeren Weg zu gehen. Das kennst du vielleicht von deinen Mitschülern, von den Arbeitskollegen, von der Nachbarschaft. Im Ergebnis bleibt das gleich. Man hält davon etwas Distanz. Und wenn ich nochmals darüber nachdenke, dann fällt mir auf, so ein widernatürliches Ereignis, das steht nicht nur am Anfang der irdischen Geschichte von diesem Jesus, sondern auch am Ende seiner Zeit hier auf der Erde, seine Auferstehung, Tod und wieder auferstanden. Er fährt in den Himmel auf. Und genauer betrachtet nicht nur am Anfang und am Ende seiner Zeit hier, sondern dazwischen auch immer wieder die Heilung eines Blinden, der Spaziergang auf dem Wasser, die Brotvermehrung, Und vielleicht fallen dir wie mir noch andere Ereignisse ein. Und dazu auch noch die Nacht seine nicht nachprüfbaren Aussagen von Sündenvergebung, die er Menschen zuspricht. So betrachtet ist eigentlich der ganze christliche Glaube immer wieder vor Herausforderungen gestellt. Er sprengt immer wieder neu die menschliche Vernunft und es gehört Mut dazu, das auch zu bekennen. Bitte versteh mich hier richtig. Ich sage nicht, dass Unvernunft ein Kennzeichen von Glauben wäre. Blödsinn. Das wäre Quatsch. Aber der Glaube bezieht selbstverständlich die Vernunft mit ein. Aber er hat seine Grenze nicht dort, wo wir unsere Vernunftgrenze haben. Wo unser Denkvermögen aufhört. Da weist Gott einen Weg, der darüber hinausgeht. In unserer biblischen Begebenheit, der Weg, der darüber hinausgeht, geschieht das durch den Traum, den Josef hat. Mein zweiter Gedanke, ich schließe ihn an. Die Traumgestalt. Ich lese weiter, Matthäus 1, Vers 20. Während Josef sich noch mit diesem Gedanken trug, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn und er sagte zu ihm, Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von allen Schuld retten oder von aller Sünde befreien. Das alles ist geschehen, weil sich erfüllen sollte, was der Herr durch den Propheten vorausgesagt hatte. Seht, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen und man wird ihm den Namen Immanuel geben, das heißt übersetzt Gott mit uns. Für Josef war das ein beeindruckender Traum. Klar erkennbar tritt ein Engel, ein Bote Gottes zu ihm. Und was macht er? Er bestätigt das, was ihm Maria wahrscheinlich zuvor schon gesagt hatte. Noch mehr, er untermauert das sogar mit einem Bibelwort aus dem Jesaja-Buch. Ist doch toll, oder? Sogar noch biblisch belegt. Soweit man heute weiß, war dieser Bezug, den der Engel dort aufstellte zu diesem Jesaja-Text, für Juden damals fremd. Jesaja 7 wurde, wie die ganze Passage, also das ganze Kapitel also, als Weissagung Jesajas auf den König Hiskia bezogen. Richtet inzwischen König Ahas dran. Ja, auf den König Hiskia, der hatte sich um 700 vor Christus mit diesen assyrischen Königen auseinanderzusetzen und für ihn galt diese Sicht, Gott mit dir. Gott würde sich zu ihm stellen. Und so war das auch. Der syrische König brach die Belagerung ab und zog in die Heimat. Und für das Judentum war damit diese Verheißung erfüllt. Punkt. Wenn in unseren Ohren das jetzt dieser Hinweis, den dieser Engel gibt, wie eine Bestätigung klingt, so nach dem Motto, denk daran, Josef, das soll doch so kommen, es heißt doch schon in der Bibel, im Alten Testament. Dann war das für Josef alles andere als das. Wieder stand er jetzt vor einer großen Herausforderung. Der Engel sagte etwas, aber er musste es einordnen, denn jetzt galt es für ihn, gegen die jüdische Auslegungstradition Gottes Wort neu zu verstehen. Gegen die Tradition neu zu verstehen, sich zu öffnen. Nicht zu sagen, ja, das ist ein Bibelwort, das ist abgeschlossen, sondern es tritt heute in diese Zeit hinein. Kennen wir solche Herausforderungen, die gegen unsere Tradition stehen? Ich erlebe sie unter anderem immer auch wieder mal an solchen Seminartagen, die ich anbiete, zur geistlichen Orientierung ungefähr lauten die. Bisher geschah das immer ohne Engelerscheinung. Ja, aber immer wieder so, dass Menschen sich über ein Bibelwort von Gott angesprochen fühlen. Ihr Denkhorizont erweitert sich und sie empfinden sich als von Gott herausgefordert, etwas neu zu sehen, etwas neu zu bewerten, eine Entscheidung in ihrem Leben anders zu sehen oder neu zu treffen. Für Josef kam das in dem Moment alles ganz geballt. Dazu gibt ihm der Engel auch nochmal wichtige Informationen mit, die ihm helfen sollen, die Dimension des Kindes zu erfassen, das Maria austrägt. Die liegen in dieser Namensbezeichnung, Jesus und Immanuel. Ich kann das jetzt hier nur mit einem Satz ausführen, sonst wird das knapp mit der Zeit. Aber Jesus bedeutet so viel wie Gott rettet. Yahweh, der Name dazu und der, also rettet, Gott rettet, Yahweh rettet. Der Engel führt das hier im Bibeltext hier aus und sagt, also für uns Laien dann, denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien, retten. Er wird also nicht nur dieses Kind, das Maria austrägt, wird also nicht nur an den Symptomen des schlechten Miteinanders irgendwie basteln, sondern der Engel sagt, er wird substanziell eine Änderung vor Gott bewirken. Er wird von Sünde befreien, in eine ganz neue Situation schaffen für die Menschen. Jesus. Und er sagt Immanuel, das andere Wort. Das bedeutet Gott mit uns. Gott bleibt also nicht in der Ferne, er schaut sich das an, wie die Menschen das machen, sondern er wird Bestandteil der Menschen. Er wird Bestandteil unseres Lebens. Er wird einer von uns. Das war Gottes Anliegen, dass Josef diese Bedeutung dieses Kindes klar wurde, schon damals. Und so ist das auch bis heute geblieben. Die Frage ist, wie stellen wir uns denn dazu? Wie stellen wir uns zu diesen Herausforderungen, die der Engel dort benennt? Für Josef war die Konsequenz klar. Hier heißt es in Vers 24 und 25, als Josef aufwachte, folgte er der Weisung, die ihm der Engel des Herrn gegeben hatte, und nahm Maria als seine Frau zu sich. Er hatte jedoch keinen Verkehr mit ihr, bis sie einen Sohn geboren hatte. Und Josef gab ihm den Namen Jesus. Besteht unsere Konsequenz auch darin, sich auf die von Gott gestellten Herausforderungen einzulassen? Manchmal gegen den Schein, Gott zu vertrauen? Josef hatte außer dieser Botschaft des Engels nichts in der Hand. Aber gegen sich, jeden Menschen, der ihm begegnete. Und er nimmt es auf sich. Er sagt, ich lasse diese Maria nicht alleine. Ich sehe hier drin, Gott handelt. Ich stelle mich zu ihr. Ich gehe das mit. Ich nehme die Herausforderung an. Gegen den Schein. Ich komme zum Schluss und sage, Gott ist herausfordernd unvernünftig. Und das gerade auch an Weihnachten. Gott ist herausfordernd unvernünftig. Und das gerade an Weihnachten. Und wo wir bereit sind, uns darauf einzulassen, es nicht an unserer Vernunft, an unserer Denke den Maßstab zu setzen. Da kann es so werden in unserem Leben, dass es Weihnachten wird. Dass wir persönlich erleben, Gott wird Mensch. Dass wir es persönlich erleben, dass sich unser Vertrauen zu Christus vertieft. Dass wir es persönlich erleben, dass wir getragen werden von ihm. Gott ist herausfordernd unvernünftig. Darf es auch bei dir sein? Und bist du bereit, dich in diese Konsequenz zu stellen? Ich lasse hier eine Pause und lasse hier die Möglichkeit zu einem stillen Gebet, dem du selbst darauf, Jesus Christus, antworten kannst. Ich würde das dann mit einem Gebet hier abschließen. Lieber himmlischer Vater, du verbindest Glauben und Vertiefen des Glaubens immer wieder damit, dass wir unseren Verstand ausnutzen, aber dann auch bereit sind, uns der Herausforderung zu stellen, dass dein Handeln umfangreicher ist, als unser Verstand es erlauben würde. Und immer wieder bildet das so eine Herausforderung. Eine Herausforderung, die eine Einladung zum Glauben ist. Ich möchte dich herzlich bitten, dass wir diese Herausforderung in dieser Adventszeit hören. An unserem ganz eigenen Platz des Lebens, in dem du uns hingestellt hast. Und dass wir bereit sind, uns diese Herausforderung zu stellen, dass du ein neues Denken möchtest. Dass du mehr möchtest, als wir im Blick haben. Und dass wir es zulassen dürfen, es in unser Herz aufzunehmen, dass wir auf Weihnachten zugehen, dass Gott Mensch wurde. Hilf uns dabei, nicht im Glamour und im Essen und im Kerzenlicht und so etwas stehen zu bleiben, sondern hilf uns dabei, zu diesem Kern durchzudringen. Du bist tatsächlich Mensch geworden. Dank sei dir dafür, Herr. Amen.